Fall 40 aus der Koansammlung Heikkikanroku. Während eines Gesprächs sagte Rikko Taifu zu Nansen: Yohoshi, sagte, Himmel und Erde und ich kommen von der gleichen Wurzel. All die 10.000 Dinge und ich sind vollkommen gleich. Ist das nicht absolut fantastisch? Nansen zeigte auf eine Blume im Garten, machte Taifu darauf aufmerksam und sagte: Die Menschen von heute sehen diese Blume, als wären sie in einem Traum. Die lobenden Verse. Hören, sehen, berühren und wissen sind nicht getrennt. Betrachte Berge und Flüsse nicht wie in einem Spiegel. Der frostige Himmel, der untergehende Mond um Mitternacht. In der kalten Nacht die ruhigen Wasser des Sees. Wem werden die Schatten wiedergespiegelt? Jeden Sonntagmorgen gehen meine Frau und ich walken. Und dabei müssen wir eine Fahrradsperre passieren. Im Volksmund wird das Drängelgitter genannt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Am Rande dieser Fahrradsperre lagern seit vielen Monaten zwei Big Packs. Das sind diese Dinger, die so aussehen wie riesige Einkaufstüten, sind aber für jeweils ein Kubikmeter Bauschutt gedacht. So wurden sie am Anfang auch genutzt, bis es dann zu einem Missverständnis kam und die Big Packs immer mehr zu einer allgemeinen Mülldeponie umdefiniert wurden. Mit darum herum verstreuten Müll. Warum erzähle ich euch das? Das ist doch ein alltägliches Bild. Weil meine Frau dann gesagt hat, Himmel und Erde entstammen derselben Wurzel wie ich und alle Dinge sind eins mit mir, nicht nur der Müll, auch die Menschen, die das dahin geworfen haben. Vollkommen richtig, wie es im Herz-Sutra gesagt wird. Alle Dinge der Welt, so auch der Müll und die Leute, die das dahin gelegt haben, alle Dinge der Welt sind leer, so auch Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Willensregungen und Bewusstsein. Und wo ist da der Unterschied? Wo ist der Unterschied zu den Leuten, die einfach ihren Müll irgendwo hinwerfen? Diese, wie Rikko Taifu ja so schön sagt, absolut fantastische Unterschiedslosigkeit, die können wir öfters erleben, oft in einem Session. Zum Beispiel, wenn nach der Abendrezitation das Licht ausgeschaltet wird und es in der Sendo rabenschwarze Nacht wird. Das klappt hier in Bremen nicht so gut wegen der städtischen Lichtverschmutzung, aber im Togenji, wo wir das 4-Tage-Session abhalten werden, da wird es richtig dunkel. Und dann müssen die, die im Session bisher nicht brav genug und achtsam genug gewesen sind, die müssen dann nachsitzen. Natürlich nicht, sondern nachsitzen. Sitzen gibt es dann, Yasa auf Japanisch. Und beim Nachtsitzen, wenn dann der Geist nach einem Session-Tag vollkommen ruhig und entspannt wird, dann kann es passieren, dass wir ganz wach sind und dennoch keine Grenzen spüren. Das ist dann diese viel gelobte Leerheit. Und das ist das, was auch in den lobenden Versen beschrieben wird. Der frostige Himmel, der untergehende Mond um Mitternacht. In der kalten Nacht die ruhigen Wasser des Sees. Wem werden die Schatten wiedergespiegelt? Das klingt erstmal ein bisschen so chinesisch blumig, aber das ist genau das, was in so einem Yasa-Nachtsitzen passieren kann. Die frostige Stimmung und die Nacht, die sind Symbole für unseren regungslosen Geist, für die vollkommene Regungslosigkeit unseres Geistes. Und nach Monduntergang kann unser beruhigter Geist dann nur noch schattenhafte Gestalten erkennen. Aber selbst diese Schatten haben für die oder den Meditierenden keine Bedeutung. Denn, wie es in den lobenden Versen heißt, wem werden die Schatten wiedergespiegelt, wenn da Grenzenlosigkeit ist und keine Ich-Vorstellung mehr? Das ist die viel ersehnte Leerheit, die wir im Zen so oft rezitieren. Im Togenji kann jeder dieses Nachtsitzen auch noch verlängern. Hier geht das nicht, weil wir ja die Sendo zum Schlafen brauchen. Im Togenji kann man dann sein Kissen und seine Matte mitnehmen und rund um den Tempel ist so ein Umlauf überdacht und da kann man dann weiter meditieren. Draußen weiter Sazen üben. Dieses Verlängern des Yasa habe ich erst einmal praktiziert. Denn im Regelfall sieht es bei mir nicht ganz so romantisch aus. Und im Regelfall heißt, die typischen Sessions, die ich besuche, die wird immer morgens um 4.30 Uhr geweckt und um 23 Uhr geht die Bettruhe los. Und dann bin ich abends immer sehr K.O. Bei meinen Sessions ist Wecken um 5.30 Uhr, wir machen eine kürzere Mittagspause. Insgesamt meditieren wir eigentlich genauso lange, haben aber mehr Schlaf nachts. Egal. Also jetzt zu dem typischen Session, wie das da wirklich bei mir aussieht. Und zwar die letzten 25 Pflichtminuten beim Nachtsitzen, die döse ich vor mich hin und träume von meinem Schlafsack. Und werde wachgehalten nur von dem Schmerzen, Knien, Rücken, Nacken, Schultern. Und ich bin von dem Gedanken beseelt, es hat doch wirklich gereicht heute. Wieso muss dieser Scheiß noch hinten dran gehängt werden? Besser wäre es natürlich, wenn ich denken würde, das sind die typischen Alltagsqualen des Samsara. Samsara, des Samsaras des Alltags. Samsara ist dieser unsere Alltagsenergie, unsere Alltagshektik. Besser wäre es, wenn ich sagen würde, naja, das sind die typischen Alltagssachen, Samsara eben. Und ich könnte mich an Buddhas Worte aus dem Lankavatara Sutra erinnern, wo es heißt, Samsara ist wie ein Traum. Samsara ist wie ein Traum. Und das ist auch das, worauf Nansen sich beruft, wenn er sagt, die Menschen von heute sehen diese Blume, als wären sie in einem Traum. Also könnte ich mir sagen, sieh deine Schmerzen als Traum. Und die Schmerzen verschwinden tatsächlich. Klappt. Das werdet ihr auch kennen. Das ist so ein Abschweifen in eine Gedankenwelt, in Fantasiewelten. Ihr kennt das wirklich, da bin ich sicher. Also ich kenne es ganz genau. Dann träumt man von der nächsten Urlaubsreise und schwupp sind 25 eigentlich anstrengende Sitzminuten vorbei. Aber genau das ist Samsara. Das ist ja Samsara und nicht Wachheit. Einmal habe ich jedoch bis nachts um 2:30 weiter meditiert. Auf einem Extrakissen draußen. Aber nicht, weil ich die Schmerzen oder dieses Zerschlagensein als unwirklichen Traum angesehen habe, sondern genau andersherum. Ich hatte bei dem Session direkt beim Lösen eines Koans ein Kensho, also so ein Durchbruch in die Leerheit erlebt. Und ich war davon so erfüllt, dass ich einfach weiter meditiert habe. Und mit meinen Schmerzen war, meine Schmerzen gespürt habe, sie sozusagen berührt habe. Und dann, irgendwann, spürte ich, dass ich nur noch weiter sitzen will, um dieses wahnsinnige Gefühl der Leerheit zu konservieren. Und war raus aus dem Kensho. Ich war wieder in der Trennung. Hier ich, da die Schmerzen zum Beispiel. Hier ich, da die Schmerzen oder was anderes. Ich habe mich getrennt davon. Und so ist das mit der Leerheit eben. Sie lässt sich nicht konservieren. Und dennoch ist die Erfahrung der Grenzenlosigkeit, dass wir grenzenlos sind, diese Erfahrung der Grenzenlosigkeit ist wichtig und Yohoshis Statement ist richtig. Himmel und Erde und ich kommen von der gleichen Wurzel. All die 10.000 Dinge und ich sind vollkommen gleich. Nur muss dies erfahren werden und kann nicht intellektuell verstanden werden. Und darüber hinaus ist die Leerheit auch nicht das A und O im Zen, also weder das Alpha noch das Omega, der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Das Omega im Zen ist die Aufhebung aller Vorstellungen, also auch der Vorstellung, hier Alltagssamsara, dort Grenzenlosigkeit und Wirklichkeit. Alltagssamsara, Traum, Leerheit, Grenzenlosigkeit ist die Wirklichkeit. Das hat Rinzai, der Gründer unserer Zen-Tradition, hat das wunderbar beschrieben. Er sagt, wenn ihr überall die Umstände, also das Alltagssamsara, wenn ihr überall die Umstände nützt, dann springt ihr auf im Osten und sinkt nieder im Westen. Ihr springt auf im Süden und sinkt nieder im Norden. Das ist das Alltagssamsara. Das ist dieses, nein, das ist nicht das Alltagssamsara. Dieses Aufspringen im Norden und Niedersinken im Süden, das ist ein Symbol für ganz präsent im Leben zu stehen. Ist ganz leicht. Und er sagt weiter, wie ist das möglich, dieses leichte Aufspringen im Norden, Niedersinken im Süden und so weiter? Wie ist das möglich? Weil ihr erkannt habt, dass die vier Elemente, also Erde, Feuer, Wasser, Luft, weil ihr erkannt habt, dass die vier Elemente wie Träume sind, wie Illusionen. Aber nicht jetzt auf den falschen Gedanken kommen mit den Träumen. Jünger des Weges, dass du, also ihr alle, welches gerade meinem Vortrag lauscht, ist nicht deine vier Elemente. Dieses Du macht Gebrauch von deinen vier Elementen. Wenn ihr das ganz verstehen könnt, dann steht es euch frei, zu gehen oder zu bleiben, wie es euch gefällt. Es geht also nicht darum, sich in die Leerheit, dann meist die Vorstellung von der Leerheit. Es geht also nicht darum, sich in die Leerheit zurückzuziehen, sondern es geht darum, in echten Kontakt zu den 10.000 Dingen zu gehen. Was die 10.000 Dinge sind, das könnt ihr euch vorstellen. Das ist das, was alltäglich jeden Moment um uns herum passiert. Es geht darum, in Kontakt, in echten Kontakt mit den 10.000 Dingen zu gehen. gerade im Kontakt mit den Dingen, im echten Kontakt, da können wir die Einheit mit und die Ungetrenntheit von den 10.000 Dingen erfahren. Dazu wieder ein wunderbares Beispiel von Meister Nansen. Eines Tages, als Nansen Unkraut schnitt, ich wollte schon sagen Beikraut, weil Unkraut darf man ja nicht mehr sagen, aber das Original ist, da würde ich nicht zu viel, sagen wir mal, Identitätspolitik machen. Also lieber das historisch Richtige. Eines Tages, als Nansen Unkraut schnitt, kam ein Mönch und fragte, was ist der Weg von Nansen? Nansen nahm seine Sense hoch und sagte zu dem Mönch, diese habe ich für 30 Kupfermünzen gekauft. Der Mönch war jedoch hartnäckig. Ich frage nicht nach deinen Werkzeugen, sondern nach der Wahrheit des Zen-Weges. Meister Nansen antwortete, ich habe die Sense benutzt, sie schneidet ziemlich gut. Nansen ist also wirklich im Kontakt zu dem, was er tut und was er in der Hand hält. Der namenlose Mönch dagegen hat Vorstellungen über die Wahrheit des Weges. Auf keinen Fall darf die Wahrheit des Weges sich mit so banalen Dingen wie dem Kaufpreis einer Sense beschäftigen oder mit der Fluchtwegskennzeichnung in einer Sendung oder solchen Dingen. Der Mönch lebt also in der Trennung von den 10.000 Dingen. Rikku Taifu, also wieder zurück auf unser Koan, Rikku Taifu dagegen fühlt sich ungetrennt von den 10.000 Dingen. Er ist begeistert darüber, dass all die 10.000 Dinge und ich vollkommen eins sind. Tatsächlich jedoch sieht auch er die Welt nicht wirklich, sondern, wie die lobenden Verse das kommentieren, durch einen Spiegel. Er geht mit der Leerheitsvorstellung an die Welt heran. Er hat einen intellektuellen Kontakt zu den Dingen und trennt sich von ihnen. Obwohl Hören, Sehen, Berühren und Wissen ungetrennt sind und wir Berge und Flüsse nicht wie in einem Spiegel betrachten sollten. Wiederum aus den lobenden Versen. Um Rikku Taifu nun in echten Kontakt mit den Dingen zu bringen, zeigt Nansen auf eine Blume im Garten. Aber Taifu versteht das nicht. Und dann nimmt Nansen einen Knüppel, haut Taifu damit eins über die Birne und sagt, absolut fantastisch, der Knüppel und du sind eins. Das macht er natürlich nicht, weil manche Zen-Meister tun das, das wisst ihr. Aber bei Rikku Taifu handelt es sich um einen sehr hohen kaiserlichen Würdenträger. Und da ist auch ein Zen-Meister clever. Und ist im Kontakt mit der Wirklichkeit und sagt sich, das ist nicht geschickt. Er geht sogar noch weiter. Er adressiert seinen Hinweis nicht direkt an Rikku, der aber eigentlich gemeint ist, sondern er sagt ganz allgemein, die Menschen von heute sehen die Welt wie im Traum. Das ist nur 1500 Jahre her. Was machen denn die Menschen von heute wirklich, wenn sie zum Beispiel widerrechtliche Mülldeponien sehen? Sie sagen, alle Dinge sind eins mit mir. Nicht nur der Müll, auch die Menschen, die das dahin geworfen haben. Das hat meine Frau natürlich nicht gesagt, sondern sie hat sich und mich jeden Sonntag gefragt, warum das nicht endlich abgeholt wird. Das geht doch so nicht. Aber sie ist auch in Kontakt mit dem Müll gegangen. Sie ist in die Wirklichkeit gegangen. Wir haben jedes Mal das, was wir so mit dem Hand nach dem Walk mitnehmen konnten, haben wir ein paar Müllsachen mitgenommen nach Hause und haben bei uns zu Hause in den Mülleimer gesteckt. Aber das könnt ihr euch vorstellen bei so zwei Big Packs. Das war nicht zu bewältigen. Der Clou passierte nun letzten Sonntag. Also wir gehen jeden Sonntag walken. Ne? Letzten Sonntag, 8 Uhr, hier auf dem Hinweg, kommen wir wieder am Drängelgitter vorbei und auf dem Rückweg auch. Und kein Müll mehr da. Die Big Packs sind weg, alles ist weg. Der erste Gedanke, naja, da war die Müllabfuhr heute noch da. Am Sonntag. Quatsch. Also haben wir das gar nicht gesehen auf dem Hinweg. Vielleicht war sogar schon eine Woche vorher alles weg und wir haben es nicht gesehen. Da waren wir also überhaupt nicht im Kontakt mit der Wirklichkeit. Wir sind einfach vorbeigelaufen und haben auf einmal nicht gesehen, dass es nicht mehr da ist. Dass das, womit wir uns monatelang beschäftigt haben, dass das auf einmal nicht mehr da ist. Und das ist ganz typisch, wenn ihr mal darauf achtet. Denn wir sind so geeicht. Wir sind darauf geeicht, das zu sehen, was nicht in Ordnung ist. Das ist entwicklungsbiologisch so vorprogrammiert bei uns. Wir immer müssen, gucken wir darauf, was könnte unser Überleben gefährden, was könnte unsere Sicherheit gefährden. Und deswegen sehen wir viel schneller Dinge, die nicht in Ordnung sind. Alles dagegen, was in Ordnung ist, ja, was uns erfreuen, uns zufrieden machen könnte, das sehen wir nicht so leicht. Und achtet mal die nächsten Wochen darauf, was alles gut ist. Und erfreut euch daran. In aller Demut vor dem Wunderwerk des Kosmos. Hier war das die Müllabfuhr, aber trotzdem. Freut euch an diesem ganzen Wunderwerk des Kosmos. Denn wenn wir in Kontakt mit den 10.000 Dingen gehen, wirklich in Kontakt mit den Dingen gehen, dann sind selbst die kleinsten Kleinigkeiten tatsächlich absolut fantastisch. Und dabei muss es sich nicht um eine Blume handeln, sondern es kann sich auch beim Frühstück um den kleinen Eierlöffel handeln oder irgendetwas anderes. Geht mal mehr in Kontakt mit den Dingen, tatsächlich. Und dann kann es absolut fantastisch sein. Hi!